Jesus sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Eine ganz berühmte Stelle. Henry van Dyck, das ist der Autor einer meiner Lieblingsgeschichten, der sagte eben über diese Geschichte, dass sie ihm wie in einem Nachttraum zugeflogen wäre. Aber diese Geschichte wiederzugeben, hat ihn einen Haufen Arbeit gekostet. Sehr viel Zeit und sehr viel Recherche. Und mir ist das mit der Predigt auch ein bisschen so gegangen. Ich sitze da schon länger drüber. Es kam mir zwar so in einer Stunde der Inhalt, aber das dann detailgetreu dann wiederzugeben, ist manchmal nicht ganz so einfach. Ich nenne das den Tempel. Die Predigt heißt der Tempel oder Gott der Baumeister. Ich habe euch die Bibelstellen, die ich dazu verwende, alle aufgeschrieben. Ich gebe euch dann jeweils den Hinweis, wann welche drankommt. Der Begriff Haus steht in der Bibel eigentlich immer für Familie oder für das Haus selbst. In beiden Fällen ist Gott der Schöpfer, der Urheber, die kreative Kraft dahinter. Er hat sich das alles so ausgedacht. Gut. Die erste Wohnung für den Menschen, wer weiß, was das war? Genau. Ein super angelegter, riesengroßer Garten. Mit viel Liebe, mit viel Bedacht angelegt. Er war einerseits Versorgung und gleichzeitig Beschäftigung. Später haben sich die Menschen dann selber Hütten gebaut, Zelte, sogar Häuser, Türme. Sie hatten die kreativen Fähigkeiten von Gott. Das zweite Mal tritt Gott als Architekt in Erscheinung, als er Noah den Bauplan für die Arche gibt. Aber jetzt wird der Mensch mit einbezogen. Gott macht es nicht allein. Er gibt dem Noah genaue Maße. Er gibt ihm Infos über das Material, über den Verwendungszweck und auch die Verarbeitung. Und noch ein bisschen später sehen wir Gott als Architekten für sein Zelt, für die Stiftshütte. Das ist der Ort, an dem er selbst unter den Menschen kampieren wollte. Und auch dieses Mal hat er ganz klare und ganz besondere Vorstellungen, wie es aussehen soll. Und sogar, was die Einrichtung betrifft. Da finden wir einen Raum für alle, der Ort der Gemeinschaft, wenn du so willst. Einen Bereich für die Reinigung, einen Bereich für die Zubereitung von Opfer und Speisen. Und du findest auch einen Intimbereich, das Allerheiligste. Und wenn man sich das mal so anschaut, ist es eigentlich das Vorbild geworden für all unsere Wohnungen, die Wohnungen der Menschen. Wir haben auch diese Bereiche in unseren Wohnungen. Und Gott hat sehr exklusive Vorstellungen gehabt für diese Stiftshütte. Er hat sehr langlebige und robuste Materialien bestellt, sowas wie Gold, Silber, Erz, Felle aller Art. Er wollte Stoffe, ganz besondere Stoffe haben und besonderes Holz. Er wollte Edelsteine haben und hat es dem Mose so alles gegeben. Und könnt ihr nachlesen hier im 2. Mose 25 und 2. Mose 35, was da alles da so verlangt war. Und wenn man bedenkt, dass sie auf einer Wüstenwanderung waren, war das ganz schön herausfordernd, finde ich, das Zeug zu beschaffen. Und zum Teil mussten sie das halt auch in Vorarbeit erstmal herstellen. Ja? Flachs, Wolle musste erstmal zu Fäden gesponnen werden, bevor man das weben konnte, bevor du überhaupt mal einen Stoff kriegst. Und auch die anderen Dinge, die Gott da haben wollte für die Einrichtung, da mussten Säulen gehaut werden aus Holz, da musste Gold geschmolzen werden, das musste Erz verarbeitet werden zu kleinen Geräten und Teilen aller Art. Und es waren sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt. Ich meine, ja gut, die waren auf der Wüstenwanderung, hatten ja vielleicht sonst nicht viel zu tun, außer für ihr täglich Brot zu sorgen, das ja auch noch vom Himmel fiel. Ja. Erstaunlicherweise hat dieser ganze Bau nur 9 Monate gedauert. Ich fand das sehr erstaunlich, ungefähr. Ein paar Wochen rauf oder runter. Denn nach einem Jahr bereits weihen sie dieses Zelt ein. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nicht immer nur lustig war. Und es gab bestimmt schöne Zeiten, aber auch Streit und Grummel, Grummel. Und trotzdem, Gott kommt und wohnt in diesem Zelt und sie können es sehen, wenn er sich in einer Wolke darüber lagert. Eine ganze Weile später, baut Salomo Gott ein Haus. Diesmal den ersten Tempel. Der ist auch aus Stein. Also das war jetzt an einem fixen Ort, nämlich in Jerusalem. Und wahrscheinlich wurde der nach dem Tempel, nach dem Vorbild der Stiftshütte gebaut. Denn wir können da vorher drüber lesen, dass David, der eigentlich dieses Haus bauen wollte, diesen Tempel bauen wollte, vorher gemeinsam mit dem Propheten Samuel die Stiftshütte wieder aufgerichtet hat und all die Dienste und Ämter da wieder eingesetzt hat, um der Bundeslade, die sie wieder erobert haben, die an ihren Bestimmungsort zu bringen. Ja. Salomo baut den Tempel. Er braucht ungefähr sogar 20 Jahre dafür. Also das ist jetzt nicht mehr so ein schnelles Ding gewesen. Das hat echt Zeit in Anspruch genommen. Und er war ein sehr kluger Mann, das wissen wir auch. Bei der Einweihung des Tempels betet er in Erkenntnis, das kannst du nachlesen, 2. Chronik 6. Aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Trotzdem erscheint Gott auch hier wieder in dieser Wolke und füllt diesen ganzen Tempel aus, sodass die Priester und all die Leviten und wer da noch aller zugange war, ihren Dienst nicht versehen konnten. Gott stellt sich dazu, obwohl er ja da schlecht reinpasst. 200 Jahre später sagt Gott selber uns durch Jesaja: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Noch 800 Jahre später, also wir gehen ganz schön weit, schnelle, große Schritte, erzählt Paulus den Griechen in Athen: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. Apostelgeschichte 17. Und Petrus lehrt uns, dass wir zu Jesus gekommen sind, so wie zu einem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, als heiliges Priestertum. Und von diesem geistlichen Haus ist Gott selber wieder der Baumeister. Das Wort Baumeister ist ein interessantes Wort, denn es bedeutet auch Kunsthandwerker oder Urheberarchitekt. Also da ist so vieles in einem drin. Also er ist der über allem der Kompetente. Und er selbst, Gott selbst, er wählt und bestellt uns als geistliche, lebendige Steine, mit denen das Haus gebaut wird. Du bist ein lebendiger Stein. Womit bringst du dich in dem Tempel ein? Ich habe euch hier eine Skizze mitgebracht, wie dieses geistliche Haus ungefähr ausschaut. Unsichtbar, selbstverständlich. Wir haben ein Fundament, das aufgebaut ist auf Jesus selbst, die Apostel und Propheten, kannst du da nachlesen. Und es gibt Säulen in diesem Tempel. Es gibt welche hier, die in Galater 2,9 namentlich genannt sind. Und es gibt in Offenbarung 3 eine Stelle, da kann sich, wer will, jeder selber wiederfinden. Nichtsdestotrotz, was fehlt hier? Die Inneneinrichtung, ja, die auch. Ich habe euch was mitgebracht. Die Steine. Jeder von euch ist ein Stein. Jetzt gibt's das mal durch. Und wer keinen Stift hat, der darf sich da einen nehmen. Und vielleicht schreibt ihr unten auf diesen Zettel euren Namen, so groß oder so klein, wie ihr wollt. Das ist mir egal, oder auf die Rückseite. Und ich möchte, dass ihr euch, freiwillig natürlich, während der Predigt noch überlegt, wie bringt ihr euch da ein? Womit baut ihr? Was ist euer Baustoff? Was ist euer Teil, das ihr zu diesem Tempel bringt. Von der Stiftshütte haben wir gehört, dass das Volk das alles zusammentragen musste. Die Felle, die Stoffe machen. Die haben ihren Schmuck, ihr Silber, ihr Gold gebracht, damit das eingeschmolzen werden konnte. Manchmal sieht es gar nicht so nach was Fertigem aus, sondern es ist nur ein Teilchen davon. Ja? Und ich möchte euch da mal herausfordern, zu überlegen, Was ist denn das, womit baust du? Was ist dein Gold? Was ist dein Silber? Was ist dein Fell, das du bringst? Was ist das Holz, das Öl, dein Edelstein, den du da anschleppst? Bringst du Vergängliches? Bringst du Unvergängliches? Es ist nämlich nicht egal, wie und womit wir bauen. Die Bestrebung ist immer, zumindest das, was uns die Bibel vorgibt, es soll Gott wohlgefällig sein, also meint das, was Gott super toll gefällt, was er liebt, und gleichzeitig etwas Beständiges, und zwar so beständig, dass es durchs Feuer gehen kann. Und das meint nichts anderes als etwas Ewiges. Kannst du nachlesen, 1. Korinther 3, 13? Ich hole den Tempel nachher wieder. Und so etwas können wir eigentlich nur bauen, wenn wir auch direkte Anweisungen bekommen vom Bauleiter selber, vom Architekten selber. Das kann uns nicht selber einfallen. Da sind wir nicht gescheit genug dazu. Das ist zu riesig, dieses Werk. Und Gott gibt uns diese Anweisungen, diese Anleitungen durch seinen Geist. Denn genauso wie er damals zum Bau der Stiftshütte Menschen übernatürlich befähigte durch seinen Geist, kannst du in der ersten Bibelstelle nochmal nachlesen, 2. Mose 31. Da heißt es nämlich, dass er den Menschen Weisheit und Verstand gegeben hat durch seinen Geist, Können in jedem Kunsthandwerk, um in Gold, Silber und Erz zu arbeiten, auch zum Schneiden von Steinen und für die Holzschnitzerei. Genauso macht Gott es heute noch. Im 1. Korinther 14, Vers 12 steht, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zum Aufbau der Gemeinde. Die Bibelstelle sagt eigentlich nichts anderes, dass die Gemeinde das geistliche Haus ist. Und geistliche Gaben sind besondere Fähigkeiten, die nur dann Sinn machen, wenn wir Mitarbeiter am geistlichen Tempel Gottes sein wollen. Ich glaube, sonst sind sie für die Katz, weil wer soll was damit anfangen? Und geistliche Gaben werden uns nicht gegeben, um uns zu profilieren, um uns über andere zu erheben oder uns selbst einen Namen zu machen. Und damit dies nicht passiert, können diese Gaben, die wie Werkzeuge sind, eigentlich nur dann gut funktionieren, wenn sie mit Liebe geölt werden. Warum? Sonst quietscht's. Denn die Liebe ist nicht neidisch. Boah, du hast die größere Gabe. Das ist das Tollere. Sie tut auch nicht groß. Sie macht sich nicht größer, als sie ist. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Also die weiß sich immer zu benehmen. Sie ist immer höflich. Sie erträgt alles und hat Geduld. Gerade dann, wenn wir es mit Schwächen und Fehlern zu tun haben. Das kann sie aushalten. Das tut ihr nicht weh. Sie rechnet Böses nicht zu, freut sich aber mit der Wahrheit. Ihr wisst schon, steht alles im 1. Korinther 13, gell? Die Liebe ist nicht eigensüchtig und wird deshalb auch nicht bitter. Und wird deshalb auch nicht bitter. Ja. Ein deutsches Sprichwort sagt, der Ton macht die Musik. Die Liebe ist der angenehme Ton, der die geistlichen Gaben zum Klingen bringt, der aus ihnen eine Melodie und auch ein Loblied macht. Die meisten geistlichen Gaben haben etwas mit Sprache zu tun. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oder auch mit gesprochenem Wort. Du hast da die Gabe der Lehre, dann gibt es eine Weissagung oder Prophetie, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen und deren Übersetzung. Und ihr merkt schon, das hat immer was mit dem Sprechen selber oder mit dem Wort zu tun. Selbst wenn du die Gabe der Heilung hast, dann musst du mit jemandem reden. Du musst es ihm sagen, wovon er geheilt wird. Das geht ja nicht ohne deine Worte. Ganz oft nicht, manchmal schon. Oder wenn du besonderen Glauben hast, einen besonders großen, wie soll das einer erfahren, wenn du davon nicht redest? Und warum ist das jetzt so? Habt ihr eine Ahnung? Erinnert ihr euch, 1. Mose 1, Gott sprach und es geschah. Das liest sich so einfach. Gott wird durch das Wort, durch Worte kreativ und sie machen das, was er sagt. Also da steckt eine ganz, ganz große Kraft drin, eine ganz große Energie, die all das bewirkt, was es aussagt. Und ich glaube, also gehe ich jetzt von mir aus, ich bin mir manchmal wirklich noch kaum über die immense Macht bewusst, die da drin steckt. Ich nütze sie wenig, zu wenig und setze sie auch irgendwie zu wenig ein, weiß auch nicht. Stattdessen haut man lieber mit miesen Worten um sich oder abwertenden Dingen. Die haben übrigens auch Macht, so ist es nicht. Jedes unserer Worte hat Macht. Das gesprochene Wort Gottes ist ein vom Geist Gottes aktiviertes Wort, das Veränderung bringt. Also der Geist Gottes macht dieses Wort lebendig und wirksam. Das kannst du nachlesen in Offenbarung 1 und Hebräer 4. In Kombination am besten. Besser? Die Bibel sagt uns, dass die Weissagung bzw. die Prophetie als Gabe wohl die stärkste bzw. die wirkungsvollste Gabe ist. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 in Kombination. Weil ein prophetisch begabter Mensch das Reden Gottes wiederholt. Gott sagt ihm etwas und er soll das wieder aussprechen, den Menschen weitergeben. Gott bedient sich da manchmal so einer Art Mittler. Und Gott will, dass das Volk Gottes das hört. Und aus dem Hören, wissen wir, wächst der Glaube und aus dem Glauben wächst das Handeln. Und auf diese Weise erhalten wir eben von Gott selber, von diesem Baumeister dieses Tempels, Anweisungen, Lob, Korrektur und Ermutigung. Ach. Da kommt gleich noch einer mit, der mit mir gehört. Genau. Damit eben dieses geistliche Haus auch gebaut werden kann. Das ist noch nicht fertig. Und auch früher war das nicht anders. Es war überhaupt nicht anders. Ich habe die Geschichte ein bisschen recherchiert, als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkam, beziehungsweise zurückgeschickt wurde, denn ein König Kyros von Persien hat das babylonische Reich erobert und hat selbst von Gott einen Befehl gehabt, diesen Tempel wieder zu bauen. Und dann fiel ihm nichts Besseres ein, als die Juden zu sammeln Und die hat er dann ihrem Anführer, dem Serubabel, mitgegeben und hat gesagt, geht ihr mal zurück nach Jerusalem und baut dem Gott des Himmels ein Haus. Steht wortwörtlich so dort im Esra 1. Und die gehen zurück und Serubabel fängt mit den Leuten an, die er da hat, und das Volk ist derart begeistert. Also das können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. Ja? Der salomonische Tempel war kaputt. Und jetzt haben sie den Auftrag bekommen, plus das Material, einen neuen Tempel zu bauen. Und die haben das unter einem riesen Freudengeheul gestartet. Das hat man bis weit in die umliegenden Dörfer gehört. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Das ist der Hammer. Das war Erweckung. Das war eine Offenbarung. Hier wird der Tempel neu gebaut. Das ist der Hammer. Aber dieser Bau kommt relativ bald zum Erliegen. Wisst ihr auch warum? Da gab es Leute, die das gar nicht gern gesehen haben. Vor allem aus Königshaus kamen da Gelder und Materialien. Hallo, was kriegen wir? Da wurden viele Völker wieder in Freiheit entlassen. Die anderen haben nichts gekriegt. Die Juden. Was haben denn die uns voraus? Und es gab viel Anfeindung. Und es ist lange liegen geblieben. In dieser Zeit treten zwei Propheten auf, nämlich der Haggai und der Sacharja. Und beide ermutigen das Volk weiterzubauen. Die hören von Gott, denn Gott ist ihr Chef und der Baumeister. Die hören was von Gott und geben das weiter. Auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Und wer diese zwei Bücher mal gelesen hat, der muss sich wirklich wundern, wie das Volk der Juden das gehört hat, was es hören sollte. Weil da steht auch noch ein Haufen mehr drin, das gar nichts mit dem direkten Bau zu tun hatte. Aber trotzdem, sie haben es gehört. Und im Esra 6 kannst du lesen, und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja, des Sohnes Idos. Und so bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasastas, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Der war dann der dritte König in Folge. Und da könnt ihr dann schon merken, dass das eine Weile gedauert hat, nämlich 46 Jahre, bis dieser Tempel stand. Also eine ordentliche Steigerung. Ich habe mich etwas verwundert, denn es gibt da noch einen Propheten, der auch im Exil war in Babylon, und das war der Hesekiel. Und ihr wisst ja alle, dass Hesekiel auch eine Vision vom Tempel in Jerusalem bekommen hat, mit ganz genauen Details und Angaben. Ich habe mich dann schon gefragt, denke ich mir, ist der nicht mit zurückgekommen? Wieso hat man dem seinen Tempel nicht gebaut? Der hat es doch auch von Gott gekriegt. Die tatsächlichen Maße stimmen aber nicht überein. Passt nicht zusammen. Der Tempel aus Esras Zeiten, der wurde 70 nach Christus zerstört. Und seitdem gibt es einen anderen Tempel. Und ich lese euch das nochmal aus Johannes 2. Jesus sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in den 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und wir wissen schon, Jesus meint seinen Tod, seine Auferstehung, die 3 Tage. Und danach war jegliche Grundlage gelegt für den Tempel seines Leibes weltweit und für den Rest aller Zeit. Seitdem wird er gebaut. So, jetzt schon mal mindestens 2000 Jahre, ja? Es wird immer länger. Vielleicht wird sogar mal Hesekiels Tempel nochmal gebaut werden. Was wissen wir? Keiner weiß es von uns. Aber das ist auch egal, ob man ihn baut oder nicht. Für uns gilt 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Nur ein paar Verse vorher steht tatsächlich drin, was den Tempel verdirbt. Meint ihr, das sind jetzt die Anfeindungen von außen wieder? Nicht so. Und es sind eigentlich zwei genannt. Streit und Eifersucht machen den Tempel kaputt. Steht im Vers 3 bis 8 von 1. Korinther 3. Streit und Eifersucht. Und wir sind alle herausgefordert. Vers 10 sagt, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Wolltest du mich ergänzen? Ich war gestern beim Praise and Pray in Traunstein und der Ado Grieve war da von Open Doors. Es ist erschreckend, das zu hören. Es ist wirklich erschreckend zu hören, wie der Tempel des Leibes Jesu angegriffen ist in dieser Welt. Egal, wo du hinschaust, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Flecken auf unserer Erdkugel, wo das eben nicht passiert. Und wir leben, Gott sei Dank, auf einem solchen Fleck. Aber es ist so schlimm angegriffen. Und dem Feind ist es echt gelungen, richtig große Löcher reinzudonnern. Was der gestern erzählt hat, was Kirchen, Gotteshäuser niedergerissen, abgebrannt und was weiß ich was werden, bis so weit, dass die Leute so fanatisch sind und sogar das Fundament zerstören. Weil sie wissen, dass das eine gewisse Bedeutung für die Christen hat im übertragenen Sinn. Das Fundament kaputt machen wollen. Habt ihr nochmal geguckt, was das Fundament war? Jesus, selbstverständlich, gleichbedeutend mit den Aposteln und Propheten. Und gleichzeitig versucht der Teufel natürlich auch, das Volk Gottes daran zu hindern, zu renovieren, wieder aufzubauen. Er schmeißt ihnen die Steine, die er da rausgerissen hat, auch noch zwischen die Füße. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich glaube nicht, dass es ihm auf Dauer gelingen wird. Denn die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Also, sei du ein lebendiger und beständiger und brauchbarer Stein in diesem Tempel. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir mit Liebe bauen. Wenn wir mit hingegebenem Herzen bauen. Nicht nur an Gott, sondern auch an die anderen Steine. Und wer ist es? Laut? Ja, die Geschwister. Weil wir bauen ja miteinander. Ich bin ja nicht für mich alleine hier der kleine Tempel. Ich bin auch einer, mein Körper ist einer, aber ich gehöre noch in dieses große Ganze hinein. Lasst uns bauen mit allen unseren Gaben und Fähigkeiten, mit den natürlichen, aber auch mit den geistlichen. Denn Gott hätte sie uns nicht gegeben, wenn wir sie nicht brauchen würden. Lasst uns im Eifer nicht nachlassen. und lasst uns unser Bestes geben, im Bewusstsein, Ewiges zu bauen. Der Haggai hat seine Landsleute damals gefragt, wisst schon, der Prophet zu Serubabels Zeiten, wer unter euch ist übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat, also noch den Tempel Salomos gesehen hat. Und wie seht ihr es jetzt, fragte sie, ist es nicht wie nichts in euren Augen, die Ruine? Und dann sagt er, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. So, und jetzt seid ihr dran. Ich möchte gerne eure Steine hier einbauen. Oder ihr dürft es selber machen.